Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Mein Name ist Annette Lennartz und heute geht es um die Kurpfalz. Bei mir im Studio des Bermudafunks, das ist der Ulrich Nies, der war der Direktor des Archivum, und Heiner Bernhard, der ist der Vorsitzende des Vereins Kurpfalz. Und es geht heute um die Kurpfalz. Dazu ist auch ein Buch erschienen im letzten Jahr. Da sind Sie beide die Herausgeber. Ja, also herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank. Dankeschön.
Ja, also die Kurpfalz, die gibt es schon seit 200 Jahren nicht mehr. Habe ich erstaunt gelesen, dass es schon so lange nicht mehr gibt. Kaum zu glauben. Denn die Menschen, wenn man sie so fragt, die denken schon, sie sind Kurpfälzer. Ich war gestern auf einer Veranstaltung vom Penn-Zentrum, da wurde die Frage gestellt, wer fühlt sich als Kurpfälzer? Und es waren praktisch fast alle, die aufgezeigt haben. Mit dem Begriff Baden-Württemberg fremdelten doch einige. Und also irgendwie denke ich, das ist allgegenwärtig noch, der Begriff Kurpfalz. Die Kurpfalzbrücke ist ja hier gleich nebenan. Also es gibt ja so viele Namen noch. Dann das Kurpfälzische Museum natürlich in Heidelberg. Und ich habe ja beim SWR gearbeitet, Kurpfalzradio. Wir hatten immer eine Sendung Kurpfälzer Köpfe, wo sie die netten und interessanten GesprächspartnerInnen aus der Kurpfalz waren. Dann hatten wir Kurpfälzisch für Neugeplagte, also einen Sprachkurs jede Woche. Also war auch immer super. Ja, dann gibt es diese Schulen, Kurpfalz-Internat, glaube ich, gibt es in Bammental und ein Kurpfalz-Gymnasium in Schriesheim. Und wir haben hier ja auch das Kurpfalz, das ist Realschule und Gymnasium, also überall, dann gibt's eine Bank, ne, dazu. Und dann gibt's eine Leichtathletikgemeinschaft, die Kurpfalz heißt. Und der wunderbare Kurpfalzpark natürlich. Und alle möglichen anderen Sachen noch mit dem Kurpfalztitel. Ja, also wie kommt es so, dass die Menschen hier in Ludwigshafen, in Heidelberg, in Mannheim und den ganzen Gemeinden drumherum sich immer noch als Kurpfälzer sehen? Was verbindet sie? Ja, wer möchte da als erstes mal was zu sagen?
Vielleicht Herr Bernhard. Uns Kurpfälzer natürlich verbindet ist die Spruch. Ja? Also wir haben ja den gleichen rheinfränkischen Dialekt. Das hat ja Kurpfalzradio ganz gut transportiert bei den Anlässen, die Sie gerade genannt haben, Frau Lennartz. Bedauerlich, dass auf diesen Namen und damit auf eine ganz wichtige regional verbindende Einrichtung verzichtet worden ist.
Ja, jetzt heißt es SWR 4 Baden-Württemberg.
Ja, und da tun sich halt die Kurpfälzer ein bisschen schwer mit, nicht nur mit der Musik, sondern auch mit dem Namen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vom Verein Kurpfalz die Historie etwas ausleuchten, den Menschen wieder näher bringen, damit sie vielleicht besser als aktuell wissen, was Kurpfalz überhaupt ist. Das ist ein letztlich ist es irgendwo ein Gefühl, ein Heimatgefühl, das damit verknüpft ist mit dem Namen. Aber was sich genau dahinter verbirgt, das werden wohl nur die wenigsten erklären können. Ja. Unser Mitglied, Professor Bernd Schneidmüller, hat das vor einigen Jahren beim 60. Vereinsjubiläum als den Charme des Unbestimmten bezeichnet. Da ist schon einiges dran. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn das so etwas nebulös ist. Das gibt dem Ganzen vielleicht so etwas Mystisches oder was Unerklärliches und hält die Leute irgendwo zusammen.
Ja, also ich bin ja mit 18 hierher gezogen und das war natürlich sofort, fiel mir das auf, dass sich hier alle Kurpfälzer nannten, und für mich war das irgendwie so ein Begriff, ein höfischer Begriff irgendwie, konnte ich erstmal nichts mit anfangen, aber habe gemerkt, wie viel Emotionen das transportiert hat. Mit der Zeit habe ich das gemerkt. Wie sehen Sie das denn, Herr Nies?
Ja, also ich war ja selber auch genauso überrascht wie Sie, Frau Lennartz, als ich 1993 hier ankam, wurde über von der Kurpfalz geredet. Und bin ich von Hause aus Historiker und Medievist. Insofern kann ich noch erklären, woher dieser Begriff kommt. Und es hat mich deshalb überrascht, wenn Sie jetzt zum Beispiel Trier nehmen oder Köln oder Mainz, das sind ja auch ehemalige Kurfürstentümer. Aber da sagt keiner, ich bin jetzt Kurkölner oder ich bin Kurtrierer oder Kurmainzer oder ich bin Kursachse. Es gibt es eigentlich nur hier, dieses Bewusstsein, dass man was Besonderes ist, dass man eine besondere Geschichte hat, auch wenn man die überhaupt nicht so genau kennt. Denn was mit dem Begriff Kur kann man ja jetzt erstmal nicht sehr viel anfangen, dass dahinter das Wort Küren steht, dass also der Pfälzer das Recht hatte, den deutschen König mitzuwählen. Das ist ein Recht, das hat sich im 12., 13. Jahrhundert ausgebildet und kommt in der Goldenen Bulle zum ersten Mal zum Tragen. All das ist eigentlich, ich sag mal, sehr weit weg. Aber es ist diese Mentalität, wir sind hier eine Besonderheit. Und es hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass man plötzlich als Kurpfälzer Anfang des 19. Jahrhunderts so plötzlich in eine Randlage kam. Man wurde zerrissen, man ist also sozusagen gestückelt worden und dann hat man wenigstens den Begriff oder diese Identität beibehalten. Man wollte weder Badener sein, noch wollte man irgendwie, der Begriff Überrhein war ja erstmal auf der linksrheinischen Seite.
Man hat Kurpfälzer sich, wollte man auch nicht, ne?
Und dann wollte man einfach Kurpfälzer. Und sonst, und Pfälzer allein, das war es auch nicht. Also das war, man hat noch diesen Stolz getragen und eigentlich, es ist ja bezeichnend, immer wenn der Begriff irgendwo weggenommen wird, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Radio, gibt es so eine deutliche, jetzt werden wir schon wieder. Also man fühlt sich da so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, diskriminiert, dass man irgendwie nicht gleichrangig ist mit dem Badener und dem Württemberger, obwohl man doch so eine stolze Tradition hat. Und das kann man, glaube ich, auch so ein bisschen als drehen und wieder sagen, es ist ein Zeichen von Selbstbewusstsein, wenn man sagt, es gibt jenseits, wir können alles und dieser Schwaben-Marketing, doch dieses Kurpfälzisch, wo wieder ganz anders klingt, als eben ein klarer Württemberger oder ein Badener sprechen, also das Alemannisch.
Es ist schon eine gewisse Rebellion, die da drin steckt, ne? würde ich fast sagen. Und es ist auch bezeichnend, dass insbesondere im rechtsrheinischen Teil der ehemaligen Kurpfalz dieses Kurpfalz-Bewusstsein vielleicht noch so ein Tick steigt ist als links des Rheins, weil dort hat man ja wenigstens den Begriff Pfalz. Ja. Und es gibt sehr viele Linksrheinische, die sagen, wir sind Pfälzer und die auf der anderen Seite des Rheins sind Kurpfälzer. Historisch völlig falsch. Das macht sogar der Germanist Habekost in seinem Buch Gebrauchsanweisung für die Pfalz. Aber nichtsdestotrotz, Kurpfalz ist natürlich bis an die Hart und darüber hinaus, letztlich bis nach Kaiserslautern, wenn man das historisch sieht. Und das Bewusstsein, das wollen wir so ein bisschen wecken und bei den Linksrheinischen verstärken, dass man also da den alten Spruch wieder lebendig macht, der Rhein darf keine Grenze sein.
Das ist ein interessanter Spruch, ja. Das ist ein richtiger Slogan. Ist das der Slogan Ihres Vereins auch gewesen?
Das war mal der Slogan des Vereins. Ganz zu Beginn seines Bestehens wurde ja 1949 gegründet, so kurz nach der Gründung der Bundesrepublik, und hatte zum Ziel, diese Grenze, die eben der Rhein bildet, jedenfalls politisch zu beseitigen. Und wieder eine gemeinsame politische Region über den Rhein hinweg zu etablieren.
Aber das war ja nun Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, ja in drei Länder praktisch aufgeteilt.
So wie jetzt die Metropolregion aufgestellt ist, so hatte man sich zunächst ein Bundesland Kurpfalz vorgestellt.
Das erwies sich sehr schnell. Richtig, wollten Sie ein Bundesland wieder
haben. Das war der ursprüngliche Plan dieses Vereins, der ja von Hermann Heimerich zweimal vor und nach dem Dritten Reich OB von Mannheim mitgegründet worden ist und dem damaligen Ludwigshafener Bürgermeister Reichert. Das war das erklärte Ziel zunächst. Das hat sich sehr schnell als unrealistisch erwiesen. Und der zweite Punkt war dann, und da hat man lange dran gearbeitet, die Etablierung eines Regierungsbezirks Kurpfalz in einem Südweststaat, also mit Württemberg, Baden, Hohenzollern und eben der alten Kurpfalzregion. Und da hat man sich vorgenommen, diesen Wirtschaftsraum, der ja heute noch sehr eng vernetzt ist, zusammenzuhalten, eine Trennung zu verhindern, die ja gleich nach dem Zweiten Weltkrieg schon durch die Alliierten. Besatzung, durch die Alliierten aufgetreten ist mit den Franzosen, mit den Amerikanern. Also da war die Trennung ja ganz stark greifbar und da wollte man drüber hinwegkommen und spätestens in den 70er Jahren hat man dann gemerkt, das ist unrealistisch.
Schade. Also man hat es eingesehen, der Verein hat eingesehen, es wird nichts und hat sich dann umorientiert, oder?
Die politischen Rahmenbedingungen, die rechtlichen haben sich auch geändert. Mhm. Das Grundgesetz wurde geändert. Aus der Soll-Vorschrift der Bildung von neuen Bundesländern wurde eine Kann-Vorschrift. Das war 1972. Und dadurch ist der politische Druck völlig weggefallen und das ganze Engagement, das der Verein auf diesen Punkt hin konzentriert hatte, ist dann letztlich verpufft und es ist ein Verein dann daraus geworden, ursprünglich hat man sogar an Auflösung gedacht, der sich mehr um diesen landsmannschaftlichen Aspekt, das Kulturelle, um die Historie gekümmert hat. Daneben aber natürlich auch dafür stand und steht, dass es jetzt eine Metropolregion gibt, dass diese politische Entwicklung jedenfalls besser wurde, als sie zur Gründungszeit des Vereins war.
2006 kam das ja mit der Metropolregion Rhein-Neckar und da hat Ihr Verein auch dran mitgewirkt, kann man das kurz sagen? Ja, war das so?
Das kann man schon so sagen. Es war natürlich ein sehr langer Prozess, der über das Thema Raumordnungsverband, damals sehr stark von Walter Krause, der auch Vereinsvorsitzender war, auch mal eine Periode Innenminister von Baden-Württemberg gepusht wurde. Also die Aktiven damals, die haben sehr stark an diesen Strukturen gearbeitet, damit es eben mehr ist als bloß diese historische Verbundenheit.
Genau. Und heute ist Ihr Verein praktisch, was ist die Aufgabe heute, wo alles geklärt ist eigentlich? Es gibt eine Metropolregion, kein Kurpfalz, aber Kurpfalz ist noch als Begriff lebendig.
Ja, und wir wollen den Leuten erklären, warum es diesen Begriff noch gibt und also warum sie sich als Kurpfälzer fühlen, genau. Was dahinter steckt und wollen da auch durchaus einen gewissen Stolz zum Ausdruck bringen. Diese 7 Kurfürstentümer, die seit der Goldenen Bulle den König wählen durften, die waren ja wirklich die herausragenden Häuser im deutschen Raum.
Und hat nicht das Kurfürstentum hier, die Kurpfalz, eine besondere Rolle sogar gespielt?
Das kann man sagen.
Ja, Herr Niesmann.
Also, gerade bei der Historie ist natürlich, hat der Kurfürst von der Pfalz nach dem König von Böhmen die herausragende Rolle am Hof gespielt. Und man muss sich klar werden, damals war das noch mit Bayern vereint oder phasenweise vereint. Man hat zum Teil auch mal selber das deutsche Königtum gestellt. Also man ist selber mal König geworden. In Wittelsbacher, das war allerdings nicht immer die glücklichste Periode der deutschen Geschichte. Dafür war es dann doch wieder zu klein als politisches Territorium. Also da gibt es eine stolze Geschichte. Das ist das eine. Das andere muss sich aber auch klar werden, 1949, da war noch alles offen. Da war noch nicht klar, wie die Bundesländer. Da waren ja erstmal Besatzungszonen. Wir haben heute so das Bewusstsein, Rheinland-Pfalz gibt es immer oder das Saarland gibt es immer. Aber das Saarland, nehmen Sie das als Beispiel, ist ein Konstrukt des 20. Jahrhunderts. Das bis zum Saarland ging die Kurpfalz, also wenn Sie 2 Brücken nehmen und darüber hinaus Richtung Homburg, sind Sie noch auf kurpfälzischem Gebiet, wenn wir es mal jetzt rein territorial sehen. Und hier ist es schon erstaunlich, dass ich eben nicht so ein Eigenbewusstsein entwickelt habe, jetzt sind wir Badener, sondern es bleibt bei diesem kurpfälzischen Eigenbewusstsein. Deswegen ist das die Rolle des Vereins keine nur historisch rückschauende, sondern irgendwo dieses Landsmannschaftliche, diese Tradition und dieses, ich nenne es auch mal Selbstbewusstsein, gesundes Selbstbewusstsein gegenüber Stuttgart oder gegenüber politischen Zentralen wie Mainz, Wiesbaden ein bisschen herauszukehren, weil die Probleme, die jede Region hat und gerade eine Wirtschaftsregion hat, die kann man nur vor Ort lösen. Und dieses Regionalisierungskonzept steckt ja eigentlich auch in dem Gedanken der europäischen Metropolregion, wo man ja auch so etwas hat. Nur wie will ich das mit Leben füllen, wenn ich es so als, ich sag mal, so einen technokratischen Begriff wie Metropolregion, das versteht, glaube ich, noch weniger. Da ist der Kurpfalz-Begriff viel schlagkräftiger, viel einfacher und er appelliert viel mehr ans Wir-Gefühl. Und ich glaube, das brauchen wir auch, denn wenn es Ludwigshafen nicht gut geht, dann geht es der Region nicht gut. Und dieses Bewusstsein muss bleiben. Also es kann nicht nur sein, ich bin nur Heidelberger, ich bin nur Mannheimer, man braucht es nur an den Brücken aufzumachen. Das hat für den Wirtschaftsstandort eine enorme Bedeutung. Und da, finde ich, hat die Rolle des Vereins Kurpfalz nicht nur eine historische zu sein, sondern eben auch das Wir-Bewusstsein zu schärfen, zu sagen, hoppla, das müsst ihr mit uns diskutieren.
Mhm. Tja, vielleicht gehen wir jetzt mal in die Geschichte zu dem wunderbaren Buch, was da vorliegt. Da ist ja der Titel schon sozusagen auch Programm des Buches, also Inhalt. Wir sehen das bayerische Wappen da, die Rauten in Blau-Weiß. Dann gibt es da die Löwen, das sind die Pfälzerlöwen. Ja. Und dann gibt es drei gekrönte Häupter so ungefähr zu sehen, einen Benzwagen und auch noch ein Gebiss. Ja, dann fangen wir doch mal gerade. Wer möchte denn mit dem Gebiss anfangen? Das ist ja doch das älteste kurpfälzische Fund oder so, ne? Kann man das sagen?
Sie gestatten mir, dass ich zwei kleine Korrekturen vornehme.
Gerne.
Blau-Weiß sagt bloß der Preis. Hä? Unsere Farben sind nicht blau-weiß, sondern weiß-blau.
Okay.
Und das sind die Wittelsbacher Rauten und nicht die bayerischen Rauten.
Okay.
Ja, natürlich waren die Wittelsbacher Bayern, aber selbst die Wittelsbacher haben dieses Wappensymbol geklaut. Das sind also nicht die ursprünglichen Wittelsbacher Rauten, das waren die von Kratzen-Ellenbogen, glaube ich, oder wenn ich mich richtig erinnere.
Aber blau-weiß, weiß-blau hat sich ja bis heute erhalten in Bayern.
Ja, und
alle Tischdecken sind im Blau-Weiß.
Ja, da gibt's ja das alte
kulturelle
Lied.
Kulturelle Aneignung, würde man das heute sagen. Genau.
Das alte Lied von Weißviertel, der Wagen von der Linie 8, weiß-blau fährt ratternd durch die Stadt. Da kann man sich vielleicht merken, dass die Kombination erst weiß, dann blau ist. Ja, der Kiefer, das ist natürlich der des Homo heidelbergensis, der in Mauer gefunden wurde. Und der Sandarbeiter, der Daniel Hartmann, der hat bei diesem Fund schon gemerkt, wie wichtig das war. Abends in der Wirtschaft hat er nämlich gesagt, heit habe ich der Adam gefunden. Also das ist ja mittlerweile eines der ältesten menschlichen oder vormenschlichen Relikte in Deutschland, jedenfalls in unserer Region.
Und also nochmal 600.000 Jahre, ne?
Ja. Das ist die richtige Datierung. Und wenn man sich die Rekonstruktion anschaut, die vorgenommen wurde mit Muskeln und Haut, dann ist das schon ein echter Typ.
Also er ist sehr nett abgebildet auch in dem Buch.
Ja, also ich denke, wir können uns ganz gut mit dem identifizieren.
Ja, sieht eigentlich ganz hübsch aus so, ja. Ne?
Ja. Wir müssen es aber ein bisschen mit Ironie nehmen. Also von der Kurpfalz sprach man vor 600.000 Jahren garantiert noch nicht. Also wir haben es bewusst auch so ein bisschen mit einem Augenzwinger gemacht, um einfach zu sagen, ja, hier gibt es schon sehr früh, und das ist ja für den Rhein auch bezeichnend, also für diese Region hier, obwohl es den Rhein ja in dieser Form noch gar nicht gegeben hat vor 600.000 Jahren, aber es gibt hier früh Besiedlungsspuren. Und der Fund von Mauer spielt ja natürlich für die Geschichte der Menschheit eine enorme Rolle. Und auch das kann man dann ja mal mit Selbstbewusstsein erzählen, denn es gibt dann noch eine zweite Geschichte, die hier auf Mannheimer Gemarkung, und das kommt in diesem Aufsatz eigentlich auch sehr schön vor, dass es eben ein Bogen gefunden wurde. Und wir denken ja immer bei Pfeil und Bogen so irgendwie Indianer oder sonst etwas, aber es ist wohl der älteste bislang bekannte Bogen überhaupt, der gefunden wurde, also 30.000 Jahre alt. Das ist ja dann erstaunlich, wie dann schon erste menschliche Werkzeuge der Jagd eingesetzt wurden. Insofern kann man mit leicht ironischem Zungenschlag auch sagen, es ist die älteste Mannheimer Erfindung überhaupt. Und dann haben wir schnell den Bogen zum Benz.
Ja, wo wir doch so viele Erfindungen haben in der Stadt. Heieiei, eine ganze Erfindermeile am Schloss schon besteht. Ja, ja, also das ist eine ganz interessante Geschichte. Und ja, wir müssen uns überlegen, wir können nicht alle Geschichten jetzt nacherzählen, aber ich finde den Winterkönig doch ganz interessant, die Geschichte des Winterkönigs. Ich wusste gar nicht, dass der irgendwie für den 30-jährigen Krieg verantwortlich war oder mitverantwortlich war.
Er ist einer der Hauptprotagonisten der ersten Phase des 30-jährigen Kriegs.
Er lebt ja in Heidelberg auf dem Schloss.
Er ist ein Beispiel für das zu hohe Streben, das manchmal das wittelsbachische Herrschaftshaus hatte. Man muss sich klar werden, wir sind im Zeitalter der Konfessionalisierung. Früher hat man es Zeitalter der Glaubenskriege genannt. Dahinter steckt ja nichts weiter als der Konflikt innerhalb der Konfessionen zwischen der einen Seite reformatorischen Richtung und auf der anderen Seite der katholischen Richtung. Und die Pfalz war durch die Hochzeit eben dieses Winterkönigs mit der englischen Königstochter Elisabeth Stuart in eine Rangerhöhung gekommen. Diese Rangerhöhung spiegelt sich dann dadurch, dass man ihm die böhmische Königskrone angeboten hat. Und seine Berater, die alle sehr ehrgeizig waren und eigentlich gegenüber dem katholischen, dem habsburgischen Kaiser auch so eine Gegenmacht darstellen wollen, haben ihm zur Annahme dieser Königskrone geraten. Damit aber gibt die Kette der Ereignisse sehr schnell, denn das ist natürlich dann der Affront gegenüber Habsburg und das ist dann der Casus Belli, der dazu führt, dass er bei der Schlacht am Weißen Berge sehr schnell verliert. Und da er nur einen Winter residieren konnte in der Prager Hofburg, wurde dieser Begriff Winterkönig geprägt. Der ist aber geprägt
worden. Ich dachte, der wäre in Heidelberg gewesen, ja, einen Winter lang.
Nein, der war in Böhmen in der Zeit.
Aber er war doch auch in Heidelberg.
Ja, er war vorher in Heidelberg Kurfürst.
Okay.
Also er hat die Hochzeit war in Heidelberg. Sein Vater ist ja früh gestorben. Und er zieht also nach Böhmen und dort verliert er dann diese Schlacht. Und danach beginnt ja sein Schicksal, dass er dann muss er zur niederländischen Verwandtschaft, zu den Generalstaaten. Und diese Lebensgeschichte ist eigentlich im Großen bekannt. Und wir waren der Meinung, ja, man sollte sie nochmal erzählen, auch aus dem Blickwinkel, wie ein Begriff oder wie Propaganda damals funktioniert hat. Denn wenn wir heute über Social Media und Ähnliches reden, dann ist das diese frühe Phase des Krieges eigentlich ein typisches Beispiel, wie damals Propaganda gemacht wurde, nämlich wir haben dort eigentlich immer solche Zettel, solche ironischen, also Karikaturen würden wir heute sagen, in denen sozusagen das Schicksal des Winterkönigs permanent kolportiert wurde. Das heißt, damals gab es ja noch nicht die Tageszeitung in dem Sinne wie heute, aber es gab eben diese Druckschriften, diese Flugblätter und die propagieren sehr schnell diesen Begriff Winterkönig. Und das kommt in diesem Aufsatz eigentlich sehr schön rüber, weil wir wollen da ja auch immer so einen Gegenwartsbezug. Wie wurde denn damals Propaganda gemacht? Wer hat denn diesen Begriff geprägt? Das sind die Jesuiten gewesen. Also sozusagen die Gegenpartei, die sozusagen für die kaiserliche Seite, die macht sich lustig über dieses Glück und Unglück dieses Winterkönigs. Und wir haben den Begriff so adaptiert und reflektieren eigentlich gar nicht mehr. Das war der Versuch der Kurpfalz, ganz hoch mitzukommen. Da wäre gegen die Kurpfalz kaum mehr was gelaufen. Böhmen hatte ja auch die Kurstimme und Pfalz hätte sie gehabt. Das wäre eine Macht geworden. Und das war eigentlich die Bedrohung für das Habsburgische Kaiserreich. Und das war der Kriegsfall. Und dann fängt dann die Kette an.
Aber der 30-jährige Krieg hat ja Verheerendes angerichtet, gerade auch in Mannheim.
Ja, also wenn wir überlegen, was dann die Folgen waren. Also demografisch, wir müssen uns klar werden, das war der brutalste Krieg in der europäischen Geschichte, in Mitteleuropa. Wir reden von Bevölkerungsverlusten, die mindestens ein Drittel waren. In manchen Regionen mehr als die Hälfte. Also bestimmte Städte wie Magdeburg sind ja völlig zerstört worden und platt
Mannheim,
gemacht.
Wie war es in Mannheim?
Mannheim war ja damals noch eine ganz junge Gründung, hatte etwa 1800 Einwohner, die eigentlich alle vertrieben und ums Leben gekommen sind, weil es auch mehrfach besetzt wurde. Da waren ja dann auch nochmal die Schweden da und die Spanier. Also es ist eine sehr traurige Geschichte für die Region insgesamt. Aber das Erstaunliche ist ja auch, wie schnell sich eine Region wieder erholen konnte. Im Lauf des 17. Jahrhunderts kommt sehr schnell wieder dieser demografische Faktor, wird aufgenommen. Das heißt, die Kurpfalz wächst dann doch wieder sehr schnell. Und das ist etwas, was dann auch wieder ein Teil der Geschichte ausmacht. Man hat Katastrophen erlebt, aber man hat auch immer wieder den Aufstieg geschafft.
Aber das war ja auch ganz gezielt, mit gezielten Privilegien, sicher, die Kurfürsten denen gegeben hatten. Ne? Also Religionsfreiheit.
Es ging auch immer mit Steueranreizen, 20 Jahre steuerfrei zu sein. Das ist natürlich schon ein Wort.
Und das prägte ja auch die Region. Wir sind eine Einwanderungsregion.
Also damit fängt die große Migrationsbewegung an für die Kurpfalz und damit insbesondere für Mannheim. Das hat uns bis, also das ist tief in unserer DNA und das hat viel mit der kurpfälzischen Geschichte zu tun.
Ja, genau. Ja, was können wir denn noch erzählen? Sollen wir Karl Theodor mal, das hat mich interessiert, Karl Theodor von der wirtschaftlichen Seite. Ich kenne immer Karl Theodor, der hat die Kunst und die Kultur und Mozart und was weiß ich alles nach Mannheim geholt und Wissenschaft auch. Aber dass er irgendwie die Wirtschaft auch gefördert hat, war mir neu.
Ja, er war durchaus ein Kind seiner Zeit, also der Absolutismus, man kann ihn nicht verleugnen, wenn man auf Karl Theodor schaut. Und trotzdem war das eine Zeit des Aufbruchs und letztlich auch der Liberalität in engen Grenzen. Er hat im landwirtschaftlichen Bereich sehr viel bewegt, hat ja versucht, die Seidenraube hier anzusiedeln. Die Maulbeerinsel in Mannheim im Neckar, die ist da immer noch ein Beleg dafür. Und er hat durchaus diese landwirtschaftliche Entwicklung sehr stark unterstützt. So ein richtiger Innovator im heutigen Sinne kann man ihn wohl nicht nennen, aber er hat schon dafür gesorgt, dass die Kurpfalz in die Zukunft schaut und insbesondere, Sie haben es angesprochen, mit dem Thema Migrationspolitik, da hat das schon bewirkt, dass die Kurpfalz einfach attraktiv wurde, dass sie mit vielen Schulden, dass sie reich war. Und dass sie eine große Attraktivität hatte für die künstlerische Welt, dass die Mannheimer Schule sich entwickelt hat und dass dadurch ein Ruf der Kurpfalz, insbesondere der Metropole Mannheim, entstand, von dem, denke ich, man immer noch etwas zehren kann. Aber die Migration war was ganz Wichtiges. Und wenn Karl Zuckmayer in seinem Teufelsadmiral beschreibt, wie die Menschen vom Rheine sind, was das eigentlich für eine Bevölkerungsstruktur ist und wie sie entstanden ist, dann wird sehr deutlich, dass unsere Region, dass die Kurpfalz eigentlich immer Zuzugsgebiet war. Immer ein Melting Pot, ein Zielpunkt verschiedener Kulturen, verschiedener Ethnien. Und ich glaube, das hat auch die Offenheit bewirkt, die man uns Kurpfälzern immer wieder mal nachsagt, dass es hier leicht ist anzukommen und dass die Menschen zugewandt sind, auch dem Fremden gegenüber.
Wir beiden Zugewanderten können das bestätigen.
Wir können es bestätigen.
Ja, und ich,
man muss auch nicht unbedingt pfälzisch können, um trotzdem integriert zu sein.
Auch nicht lernen können.
Ja, und als Einheimischer kann ich natürlich sagen, dass die Gastfreundschaft uns ganz wichtig ist und die
und
Empfangsbereitschaft.
Ja,
natürlich, das gehört dazu. Mhm, wo Wein wächst, da lässt sich gut feiern.
Genau, das habe ich bis heute erhalten und die Metropolregion zeichnet sich auch dadurch aus, dass hier viele gemeinsame Festivals gibt. Das ist ja auch ein schönes Ergebnis. Ja, aber ich würde ganz gern noch, bevor wir zum Schluss kommen, nochmal die Zeit der Industrialisierung vielleicht mit Ihnen, Herr Nies, besprechen. Sie haben das Kapitel geschrieben. Ja, was kann man darüber sagen? Was war da interessant?
Politisch sind wir schon nicht mehr in der kurpfälzischen Zeit, als die Industrialisierung abhebt hier für die Region. Aber sie hat die Region ja enorm verändert und geprägt. Wir müssen es ja klar werden. Von Ludwigshafen sprach man ja erst, eigentlich ist es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist die erfolgreichste Stadtgründung überhaupt des 19. Jahrhunderts oder die einzige, die wirklich erfolgreich war. Und dieses Ludwigshafen und Mannheim, die boomen. Und beides zeichnet sich dadurch aus, dass sie am Rhein liegen, Hafenstädte sind und sehr früh Verkehrsinfrastrukturprogramme machen. Das hat auch was mit staatlicher Politik zu tun. Aber es sind die großen Gewinner, die großen Player dieser Industrialisierung. Da gibt es einzelne Persönlichkeiten, das haben wir immer. Da haben wir einen Herrn Engelhorn beispielsweise. Aber wir haben doch sehr viel auch dort Zuwanderung. Giulini und andere, die kommen hierher, weil sie spüren, diese Region ist im Aufschwung und da kann man Geschäfte machen. Und in der Industrialisierung verändert sich natürlich enorm vieles. Die Städte boomen. Man muss aber erst einmal die Menschen gewinnen, die aus den hinteren Bereichen kommen, die sozusagen Arbeit und Brot suchen. Man muss dann Infrastruktur aufbauen, man muss Wohnungen schaffen und dergleichen mehr. Und das gelingt mit einer enormen Schnelligkeit. Wir müssen uns klar werden, da verdoppeln sich innerhalb von 20 Jahren die Einwohnerzahlen. Also wir stöhnen ja schon, wenn wir heute mal so 5 oder 10% drauflegen. Aber damals geht das in einem unglaublichen Tempo. Mannheim wird von 25.000 hochgeboomt, hat schon um 1900 die 100.000 geschafft. Und vor dem Ersten Weltkrieg liegen wir bei 200.000 Einwohnern. Das sind ja Zahlen. Das heißt, dieses Wachstum ist dermaßen enorm. Und das kann ich nur mit Industrialisierung, mit neuen Technologien, mit großen Arbeitsplätzen. Das ist für unsere Region natürlich die Chemie vor allen Dingen in Ludwigshafen. In Mannheim ist es sehr viel vielgestaltiger. Dort haben wir auch sehr viel Maschinenbau und anderes. Wir haben aber auch Industrien, die wir heute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Wenn wir jetzt an Weinheim oder Worms denken, dann ist es die Lederindustrie, die einen enormen Aufschwung hat. Wir haben aber auch, was heute noch prägt, Heidelberger Druck, also Druckmaschinen. Heidelberger Zement. Also es gibt vielgestaltige Industriebetriebe, die alle ihre Ursprünge in dieser Zeit haben, die heute sicherlich nicht mehr die ganz großen Arbeitgeber sind, wie sie mal waren, aber immer noch eine enorme Kraft haben. Und das ist eigentlich Hoheitszeit, wo also wir Migration im größten Stil haben, aus allen Regionen, aber insbesondere eben auch aus dem Hinterland. Also ich sag mal, das, was man gerne Badisch-Sibirien nennt und andere Regionen, wo eben strukturschwach, wo es eben keine Industrialisierung gibt. Und trotz dieser ja völlig anderen Bevölkerung hält sich als gemeinsames Kit, wenn man so will, der Begriff Kurpfalz. Das ist ja das Erstaunliche. Es ist ja eine völlig andere Bevölkerung, die da kommt auf Dauer. Aber sie alle verstehen sich spätestens in der zweiten Generation als Kurpfälzer. Und wenn Sie heute an Bühlen-Scheeland denken, dann ist es eigentlich so etwas Vergleichbares.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wäre noch irgendwas Wichtiges zu sagen, weil wir sollten zum Schluss kommen. Ja?
Das letzte Wort hat immer der
Vorsitzende. Ich finde auch, Heiner Werner, das ist der Vorsitzende des Vereins Kurpfalz.
Wir haben ja zum Schluss des Buches nochmal dieses Kurpfälzer Wappen abgebildet und haben mit dem Spruch, die Kurpfalz im Herzen, die Metropolregion Rhein-Neckar im Blick, mit dem einen Satz schon mal gezeigt, um was es uns geht. Auf der einen Seite um den Blick darauf, wo wir herkommen, was die Kurpfalz mal war, was sie bedeutet, damit die Menschen hier in der Region wissen, warum es richtig ist, sich als Kurpfälzerin, als Kurpfälzer zu bezeichnen. Dass es aber natürlich auch nach vorne gehen muss, dass wir aus dieser regionalen Stärke, aus diesem Bewusstsein heraus durchaus mit Optimismus nach vorn blicken können, dass die Region gut steht, dass sie geschlossen auftritt, dass diese Strukturen sich bewährt haben bisher und dass wir stark sein müssen in einem Europa der Regionen. Nehmen wir einen guten Platz ein, da gehört aber weiterhin Selbstbewusstsein dazu, um sich gegen die Metropolen in Wiesbaden, in Mainz und in Stuttgart auch zu behaupten und dort so aufzutreten, dass wir alle davon profitieren, dass die Kurpfalz profitiert.
Ja, vielen Dank, das war ja ein super Schlusswort. Aber ich wollte kurz noch mal den Titel des Buches nennen, Geschichten, also mit eingeklammerten N aus der Kurpfalz. Ja, Ulrich Nies und Heiner Bernhard sind die Herausgeber und der Verlag ist?
Nüllerich-Asmus-Verlag.
Kann man da bestellen, im Buchhandel oder wo?
Ja, es wäre vielleicht das Beste, man müsste sich dann direkt bei mir melden, weil der Verlag teilt mit, dass das Buch schon bei ihm ausverkauft ist, dass es noch einzelne Buchhandlungen gibt, die muss man dann aber fleißig suchen. Also wenn die Leute sich bei mir melden oder mir eine E-Mail schreiben.
Über die Homepage vom Verein Kurpfalz.
Über die Homepage vom Verein Kurpfalz kommen sie irgendwann zum Geschäftsführer oder zu mir. Und dann kann man schauen, was bei mir in der Garage noch liegt. Viel ist es nicht mehr.
Ja gut, dass in einem Jahr so viel dann doch verkauft worden ist. Da sieht man das Interesse. Klasse. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ulrich Nies, den ehemaligen Direktor des Archivum in Mannheim und Heiner Bernhard, der Vorsitzende des Vereins Kurpfalz. Danke, mein Name ist Annette Lennartz.
Wir danken, ja.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.